Hallo und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Es ist der 23.06.2025, ein wunderbarer Montag, und ich habe mich zusammen mit meinem Freund, Kollegen und Co-Moderatoren Carsten Mohr zusammengefunden. Carsten, hallo.
Hallöchen.
Ich weiß schon, wie es dir geht, aber dennoch alles gut.
Perfekt, perfekt. Sommer ist da, es stürmt, ich habe Urlaub, ist super.
Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist tatsächlich ein Montag und es regnet. Gestern waren noch 30 Grad, heute regnet es, hat aber was Positives. Ich habe gerade einen ganz bestimmten Geruch in meinem Zimmer, den ich hier aufnehme. Es ist der Geruch von frischem Regen auf Asphalt oder auf warme Erde. Er hat einen Fachbegriff, kennst du den?
Nee.
Der Fachbegriff ist Petrichor. Das ist der Begriff für diesen Geruch. Weißt du, dieses Regengeruch.
Absolut. Ich weiß genau, welchen Geruch du meinst.
Genau, der ist sehr schön. Darum bin ich sehr, sehr froh um das Setting hier. Ich hoffe, ihr hört den Wind nicht im Hintergrund. Sonst müssen wir Bescheid
sagen. Ihr merkt, das wird eine Laberfolge. Fängt jetzt schon an.
Genau, wir wollen einmal eine Feedback-Folge aufnehmen. Wir müssen ein bisschen beschämt sagen, dass unsere letzte Feedback-Folge tatsächlich aus dem Jahr 2022 stammt. Das sind mittlerweile 4 Jahre fast. Streng genommen sind es 3,5 dieses Jahres.
Und dafür, dass wir das immer sehr groß ankündigen, dass wir Fehlerkultur sehr ernst nehmen. Es gibt darauf auf unserer Website einen kleinen Beitrag, wo wir sagen, wie unsere Fehlerkultur, wie wir die leben wollen und was das für uns heißt und warum sie uns so wichtig ist. Könnt ihr gerne drauf gucken. Und das Teil dessen ist diese Feedback-Folgen, wo wir euer Feedback, was ihr uns schreibt, was ihr uns per Mail oder per Insta oder auf ganz verschiedenen Kanälen irgendwie rückmeldet, dass wir das thematisieren. Und vor allem, und das ist für mich oder ist mit das Wichtigste, wenn ihr uns darauf aufmerksam macht, wenn wir irgendwo Mist erzählt haben, tatsächlich Fehler reingebaut haben, sich reingestichen haben oder Ergänzungen. Manchmal haben wir es auch einfach schlecht kommuniziert oder uns so ein bisschen vertan oder verquatscht. Von daher, wir sind da immer sehr, sehr dankbar dafür, wenn ihr uns was zurückmeldet.
Richtig. Und dass wir jetzt erst zu einer Feedback-Folge kommen, hat genau gar nichts damit zu tun, dass ihr uns kein Feedback gegeben habt. Uns erreichen jede Woche Mails und wir versuchen auch so schnell wie möglich mal drauf zu antworten. Und da ist viel, viel, viel Positives dabei. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das geht runter wie Öl, wie Carsten sagen würde. Und das motiviert dann immer wieder aufs Neue, das hier alles zu machen. Denn das ist ja eigentlich so das Einzige, was wir haben an Feedback, ob wir überhaupt gehört werden oder ähnliches. Weil auf Zahlen oder ähnliches gucken wir gar nicht groß. Ja, und das ist gut. Aber das, jetzt hat sich was angesammelt. Das müssen wir bearbeiten. Da müssen wir noch ein, zwei Sachen richtig stellen. Und wir hoffen, dass ihr genauso viel Lust auf diese Folge habt wie wir. Es wird natürlich wieder ganz normale Folgen geben, auch bald schon. Und wir haben da ein bisschen was im Gepäck. Aber in diesem Fall wollen wir einmal zurückblicken und schauen.
Eine Anmerkung noch an dieser Stelle. Wir werden immer, wenn wir das hier thematisieren in einer Feedback-Folge, was wir richtig stellen wollen oder nochmal ergänzen wollen, das werden wir auch in den entsprechenden Folgen immer nochmal runterschreiben und sagen, zu der und der Folge wurde in der Feedback-Folge XY vom so und so vierten das nochmal aufgegriffen oder korrigiert, sodass man, auch wenn man eine Folge hört und merkt, so mal, hä, was sind das, einfach unten drunter in den Captions steht halt drin, hier, das wurde schon gefunden. Und wenn nicht, immer noch, also immer gerne und senden.
Und eine weitere und letzte Anmerkung. Diese Folge und die zukünftigen Feedback-Folgen ersetzen unsere Jahresrückblicke. Wir haben ja immer sehr traditionell einen Jahresrückblick gemacht. Das waren dann reine Laberfolgen. Aber wir müssen schon sagen, wenn wir nur labern wollen würden, müssten wir einen neuen Podcast machen. Auch dieser Gedanke schwirrt übrigens in meinem Kopf. Also Carsten?
In meinem auf keinen Fall.
Was? So ein Korb live, das ist ja Wahnsinn. Nein, also wir wollen, die Folgen hatten wirklich sehr wenig Inhalt und darum haben wir das jetzt gelassen. Bislang haben wir auch keine Negativanzeige bekommen. Diese Folge und die zukünftigen Feedback-Folgen werden die ersetzen, denn wir blicken gleich auch einmal zurück.
Weil, genau, wir haben seit dem Donnerstag, 22. September 2022, war unsere erste Folge nach dem letzten Feedback-Folge. Das war die Folge über SicherheitsassistentInnen. Und seitdem haben wir keine mehr gemacht. Und in der Zwischenzeit waren einige Folgen Da würde ich einfach mal kurz fragen, Sven, welche hast du da so im Kopf? Welche war dir am einprägsamsten? Welche hast du in bester Erinnerung oder in vielleicht auch in schlechtester? Ich weiß es nicht. Hast du eine, wo du denkst, das war's in den letzten drei Jahren?
Nein, ich habe zwei. Die haben wir zusammengehören. Die letzten, nehmen wir jetzt mal 3,5 Jahre an, die Folge, die mir allerbesten in Erinnerung geblieben ist, also sie waren alle schön, ich denke an jede gerne zurück, war die Folge 41 und 42, nämlich Brandschutzbedarfsplanung und darauf folgendes Interview mit Thomas Lindemann. Das Interview war super angenehm, es war ein total schönes Gespräch und eine schöne Begegnung und ein schöner Abend. Und es hat einfach zwischen uns drei wirklich sehr, sehr gut gepasst. Und das ist auch eine der Folgen, die ich mir tatsächlich im Nachhinein nochmal angehört habe. Vor allem das Interview, weil da ist ja dann immer wer Drittes. Also ich höre Folgen eigentlich nie nochmal, zumindest nicht alles und komplett, weil man hört sich jetzt nur selbst. Aber da war ja jemand Drittes. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben und war auch etwas, wo ich rein vom täglichen Doing sehr, sehr positives Feedback bekommen habe. Voll. Bei dir?
Für mich, ich glaube, Real Talk hat uns einfach sehr beschäftigt, so im Vorhinein. Ja. Wir haben viel darüber diskutiert, wann, wie, wo, in welchem Setting. Von daher war das so, glaube ich, emotional am krassesten irgendwie für mich. Und was jetzt, aber die Serie ist einfach noch nicht abgeschlossen. Notfallrettung war jetzt einfach auch wo ich irgendwie hohe Ansprüche dran hatte, dass wir da einen guten Einstieg hinbekommen. Aber das ist jetzt auch noch nicht abgeschlossen und geht ja auch noch irgendwie weiter. Kleiner Spoiler.
Ich glaube, zur Notfallrettung muss man auch sagen, es ist der größte zusammenhängende Folgenverband. Also wir haben mehrere. Ja, ich hatte ein anderes Wort im
Kopf. Deutsch, das klingt
ja, Folgenverband. Ja. Folgenverbandsführer.
Passt auch total gut zur Notfallrettung,
finde ich. Ja, genau. Heißt es Verbandführer oder Verbandsführer? Egal. Auf jeden Fall. Ja, also das war auch eine Folge und eine Sammlung an Folgen, über die du ja über Jahre hinweg schon gesprochen hast und gesagt hast, ich muss dafür mal Zeit finden, das richtig aufzubauen. Kleine Hintergrundinformation, jede Folge hat einen sogenannten Lead, also wer von uns beiden quasi den roten Faden legt und die Rahmenbedingungen schafft und der andere macht dann quasi die Zuarbeit und füllt Lücken und hält sich an diesen Fahrplan. Trotzdem ist natürlich ein gemeinsames Werk, aber ne, kann man nachvollziehen. Und hast lange drüber gesprochen und hast da auch sehr viel reingesteckt. Also hat man auch meines Erachtens sehr gut gesehen in den Folgen. Also touché. Es sind die am längsten zusammenhängenden Folgen. Also 4 Folgen sind es ja am Ende vielleicht insgesamt.
Mal sehen. Ich kann mit dem Lob nicht umgehen. Wir müssen ganz schnell einsteigen, Sven.
Ja, genau.
Eine Sache, die hatten wir hier noch hinten drin stehen. In die Zeit fiel auch ein Interview oder ein Beitrag, jedenfalls im Feuerwehrmagazin über Podcasts und da wurden auch wir über allgemein Feuerwehr-Podcasts, würde ich mal sagen, so allgemein. Und da hatten wir auch uns ein paar Fragen geschickt, die wir da irgendwie mit reingebracht haben. Das war natürlich auch schön, haben wir auch irgendwie cooles Feedback bekommen. Ich habe mich, als ich den Artikel vor mir liegen gesehen habe, alle hatten irgendwie so, ja, irgendwie so ganz entspannte, legere Fotos da drin. Und wir hatten halt irgendwie unsere 2 von der Website, die so ein bisschen aussehen wie unsere Bewerbungsfotos. Da dachte ich so, hey, Sven, wir müssen mal ein Foto machen.
Ja, das ist richtig. Das war so, wir haben halt aber auch nicht so die mega Außenpräsenz. Die können gerne andere haben, habe ich gar kein Problem mit. Also take it, ja, nehmt es. Seid gerne die Gesichter des Blaulichtes da draußen, wenn ihr das für richtig haltet. Das heißt nicht, dass ich es für falsch halte, aber es ist halt nicht so unsers, glaube ich. Und das ist vollkommen okay. Und ich will auch gar keine, also man könnte jetzt drüber streiten, ob wir vielleicht einer der ersten Feuerwehr-Podcasts waren oder nicht. Das ist total egal. Also es spielt keine Rolle für uns. Und ich würde halt immer sagen, ey Leute, wenn ihr Bock auf was habt, dann macht es. Und darum fand ich das eine schöne Gelegenheit. Wir haben uns gefreut, dass wir berücksichtigt worden sind, sogar sehr. Also wir wurden ja auch schon mal ungefragt berücksichtigt, was ebenso cool war. Und wir machen auch sehr gerne mit. Ich kam mit den Fotos ganz gut klar eigentlich. Das wurde ja auch nicht gefragt. Wir haben ja einfach nur, ja, hier sind die Fotos von uns.
Ja, das sind die Fotos. Ja, du hattest ja keinen Vergleich.
Nee, voll. Wir können ja mal ein Pressepaket zusammenstellen, wenn du Bock hast.
Pressepaket zusammenstellen.
Ja, genau. Ja, geht's los.
Okay.
Okay, aber kommen wir mal inhaltlich rein.
Ja,
du hast es gerade schon
10 Minuten gelabert, ist gut.
Ja,
das genau. Haben wir schon dadurch sehr, sehr zusammengekürzt, ja.
Genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Eine der Folgen, die uns beide beschäftigt hat, war Real Talk. Was wir loswerden wollen und darauf die Folge, aber. Ja, willst du da mal zu sagen, warum dich das beschäftigt hat? Oder warum hat uns das beschäftigt?
Ich vielleicht, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich als erstes eine Rückmeldung mit reinbringen. Die finde ich mich tatsächlich irgendwie ganz lustig. Also uns hat jemand geschrieben und fand das geil, dass die Ernährung so einen großen Teil eurer neuen Folge einnimmt. Ich lebe seit 5 Jahren vegan, also schon fast meine ganze Laufbahn bei der Feuerwehr und konnte mich gut in eure Erzählungen wieder hineinversetzen. Erst gucken alle komisch und schnell haben die meisten sich auch dran gewöhnt. Und es war schön, irgendwie so ganz positive, auch zu sehen, dass das auch andere irgendwie damit total gute Erfahrungen gemacht haben. Er schreibt auch, es gab nie Probleme. Und zu der Folge allgemein auch noch geschrieben, gerade auch das Extremismus und LGBTQ-Thema ist so wichtig in der heutigen Zeit, obwohl vermutlich wäre es noch viel wichtiger in früheren Zeiten gewesen. Ich hoffe, dass sich diese alten Ansichten und Gewohnheiten irgendwann raustreten und immer mehr Mitarbeitenden wie wir eine neue Feuerwehrkultur kreieren, die fernab von alten Gewohnheiten und vor allem toxischer Männlichkeit sind. So, und das wollte ich einfach mal so als 1:1 mit reinnehmen, weil ja, lasst uns Teil dessen sein. Wenn wir dazu irgendwie andere irgendwie mit motiviert haben oder aufgerufen haben, dann hat sich das total gelohnt.
Total. Und das war ja etwas, was wir erzeugen wollten. Und das war die große Chance, die wir nehmen wollten. Ich muss sagen, ich habe versucht, jede Erwartungshaltung an die Reaktion auf diese Folge abzutun, weil man wird ja am Ende eh nur enttäuscht. Entweder man sagt, ach, das ist gar nicht so ein großes Ding und dann gibt es irgendwie einen Aufschrei. Oder man erwartet sich, boah, jetzt habe ich hier all meine Meinung rausgehauen, jetzt finde ich gar keine Berücksichtigung. Also es ist eigentlich total egal, was danach passiert. Wir haben da unsere Meinung gesagt und das fand ich auch cool. Das war aber auch eins der Themen, zu dem Zeitpunkt war ich noch in der Laufbahnausbildung, die uns da so ein bisschen bedrückt haben, weil wir nicht wussten, wie das denn aufgenommen wird. Und ist man dann vielleicht irgendwann so ein bisschen, ich will nicht sagen gebrandmarkt, aber vorgekennzeichnet als jemand, der nach Meinung anderer etwas gesagt hat, was man nicht sagen soll, in der Position oder was auch immer. Und das ist auch nicht fiktiv, meines Erachtens passiert das. Es ist auch mir passiert an anderer Stelle, nicht mit dieser Folge. Und darum war das etwas, wo wir uns lange drüber ausgetauscht haben und ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, wir haben die Folge auch nicht hochgeladen, unmittelbar nachdem sie aufgenommen wurde, sondern erst nach meiner Laufbahnausbildung.
Genau, also ich meine, da kommt immer mal wieder dieses, ja, wo ist man irgendwie dann vielleicht auch ein Nestbeschmutzer und was will man eigentlich damit erreichen, ne? Also ja, genau. Es gibt, ich finde, also dieses, was, genau, wenn Leute irgendwie sagen, haha, der und die sind Nestbeschmutzer, dann ist es ja, also ist da schon eine Wertung irgendwie drin. Und dann ist auch die Frage, wie geht irgendwie die Community damit um? Und wir haben uns natürlich schon irgendwie die Frage gestellt, okay, natürlich, wir haben irgendwie Kritik, aber wen, also genau, ist es jetzt einfach eine Kritik und Leute sollen sich angegriffen fühlen, sollen sich andere aber vielleicht auch irgendwie supported fühlen oder. Und da kam, und am Ende ist es halt, und das machen wir in dem ganzen Podcast, und das hat uns schon, ist es ja auch immer eine Selbstoffenbarung irgendwie. Ja. Und da macht, man macht sich halt angreifbar. Und ja, das haben wir da irgendwie abgewogen. Und deswegen, also wir hatten, deswegen vielleicht, hier steht Stichwort Rückblick auf Befürchtungen, wir hatten Befürchtungen. Und das ist schön, dass das so, wie es aufgenommen wurde.
Und genau, und vielleicht an der Stelle noch ein Danke. Wir haben diese Folge an mehrere Leute vorher verteilt und eine Meinung uns erbeten. Und es gab nicht nur eine Meinung zurück, sondern auch Ermutigung und Zuspruch, dass das so gut ist. Und das fand ich sehr, sehr schön.
Und im Nachhinein, das fand ich auch sehr spannend, im Nachhinein haben die allermeisten gesagt, ihr hättet nicht so krass zurückrudern brauchen oder es so relativieren. Also so am Anfang haben wir schon irgendwie sehr, hey, das ist jetzt irgendwie was Strukturelles und kein Einzel und. Und haben viele, haben mehrfach die Rückmeldung bekommen, so, das hättet ihr gar nicht gebraucht. So.
Ja, wobei die Leute,
das fand ich spannend,
die, vor denen wir ja quasi die Auslöser für diese Befürchtung sind, die haben uns wahrscheinlich nicht geschrieben. Also die Leute,
und
die
hätten uns vielleicht anders geschrieben, wenn.
Ja, ja, genau. Ja, also ja. Darum, danke für euren Zuspruch, danke für die Unterstützung. Es war uns eine Herzensangelegenheit und schön, dass die so als Statement da immer noch steht.
Sehr gut.
Kommen wir jetzt zu einer Rückfrage, ja.
Wir hatten eine Folge vom Dezember 22. Holy shit. Da müssen wir auch mal eine zweite Folge zu machen. Die hieß Geschichten aus dem Bereitstellungsraum Nummer 1. Und da steckt ja schon drin, das war wahrscheinlich eine Aufforderung an uns selber, da auch eine Nummer 2 und 3 vielleicht mal zu machen. Hätte ich auch wieder Bock, hat sich auf jeden Fall was angesammelt. Aber da haben wir auf jeden Fall auch eine Rückmeldung bekommen von Niklas. Willst du dazu was sagen?
Ja, die Rückmeldung fand ich sehr schön, weil es eine Frage ist, die öfter schon auftaucht und ich glaube, ganz vielen schon begegnet ist. Erstmal positiv, also die Geschichten aus dem Bereitstellungsraum sollen ja quasi eine kleine Serie sein. Ja, du hast recht, die könnte man dann mal vorführen. Kleiner Aufruf an euch, wenn ihr Geschichten habt. Einsatzgeschichten, was auch immer, hier liebevoll als Geschichten aus dem Bereitstellungsraum betitelt, schickt sie uns gerne. Er fand sie sehr gut, der Niklas, und fragt aber fragt nach einer Lösung für ein spannendes Problem. Und zwar gerade bei freiwilligen Feuerwehren oder nur bei freiwilligen Feuerwehren, hoffe ich, ist das Problem da, dass es vielleicht bei einem Einsatz, bei der Alarmierung keine Führungskraft, also nehmen wir mal eine Gruppenführerin aus, nicht da ist und man jetzt vor der Entscheidung steht, wie rückt denn dieses Fahrzeug aus? Also nehmen wir mal eine Staffel ohne Einheitsführung an, dann wäre das 05. Ja, was tut man denn da? Ich habe das jetzt so ein bisschen an mich gerissen, weil das ein Problem ist, was eigentlich bei sehr vielen Einsätzen meiner Heimatortsfeuerwehr eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass viele Feuerwehren, diese relativ klein sind, aber auch größere, also wir rücken ja vielleicht mehrere Fahrzeuge aus, da einen Regelungsbedarf haben oder ähnliches. Das heißt, oft tagsüber kommen halt die wirklich da sind. Das ist der letzte Rest. Und wenn da keine Führungskraft ist, dann steht man vor der Herausforderung. Und nicht ausrücken, ja, geht halt in solchen Kommunen dann meistens nicht. Und oft ist die Lösung der Dienstgrad höchste. Und dem möchte ich ganz klar widersprechen. Also das kann man gerne so regeln. Fühlt euch jetzt bitte nicht abgewiesen, wenn ihr das so geregelt habt. Ich gebe nur zu bedenken, dass der Dienstgrad meistens keine unmittelbare Korrelation zu Qualität und Erfahrung darbietet. Also Dienstgrade haben Für und Wider und natürlich gibt es Menschen, die haben hohe Ausbildung und haben hohen Dienstgrad, gar keine Frage, aber je nach Dienstgradsystem kann man entsprechend auch Dienstgrade erlangen, ohne dass man jetzt entsprechende Ausbildung hat, die uns an der Stelle weiterbringen. Und meine ganz einfache Antwort wäre, naja, jemand, der das kann, soll sich da vorne hin rechtsetzen. Und das kann jemand sein, der vielleicht eine grundlegende Ausbildung hat und trotzdem gut organisieren kann, gut einschätzen kann, was für Gefahren auf einem zukommen etc., weil man es vielleicht in anderen Fällen ist. Also die Berufsfeuerwehr aber und die Freiwillige Feuerwehr macht doch, oder das Feuerwehrwesen macht doch aus, dass wir alle so heterogen unterwegs sind und so viele Kompetenzen zusammengehen. Also sortiert euch kurz, überlegt euch, hey, wer traut sich das zu? Wer kann es? Und dann setzt da vorne jemanden hin. Und am Zweifel braucht man da auch ein bisschen Mut zu. Wenn derjenige oder diejenige, die es wirklich gut könnte, aufgrund der Kompetenzen, aber sagt, ey, ich traue mich das nicht, dann ist der oder die auch falsch. Ich würde keine harten Regeln da machen. Ich würde mich kurz angucken und sagen, hey, setzen wir uns, wie machen wir es? Und ja, wovor ich warnen würde, ist, die Funktion einfach wegzulassen. Das halte ich für schlecht. Denn dann kommen wir in einen Ablauf, den eigentlich keiner kennt, denn die Regelung und die Standardisierung, die wir durch Ausbildung zum Beispiel nach Feuerwehrdienstvorschriften oder nicht nur zum Beispiel, sondern nach Feuerwehrdienstvorschriften haben, die kommen dann zum Erliegen und funktionieren nicht mehr. Und wenn dann jeder einfach macht, was er will, das wird dann leider nicht, sondern nicht gut. Darum setzt da jemanden hin, der sich das zutraut oder das kann und der vielleicht einfach noch nicht diese Ausbildung hat und dann schaut mal, was los ist. Allerdings macht es kenntlich. Also meldet, hey, wir sind unter, wir brauchen ja eine Einsatzstelle der Führungskraft und das heißt nachalarmieren.
Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Also ich finde schon, dass man, es gibt, glaube ich, vielleicht auch Situationen, wo man sagt, okay, dann rücken wir nicht aus so. Das könnte theoretisch auch sein oder dass man irgendwie zurückmeldet. Ne? Also ja. Wir würden das ja zum Beispiel wenn jemand keinen Führerschein hat, völlig klar sagen, dass wir können nicht ausrücken. Und wenn jetzt da nur Leute sind, die sich das gerade nicht zutrauen oder denen das zugetraut wird, dann ist das völlig legitim auch zu sagen, ja, nee, geht nicht. Dann bei der Leitstelle sich melden oder wie halt irgendwie die Strukturen vor Ort sind. Das melden meistens werden ja auch mehrere freiwillige Feuerwehren alarmiert und dann kann man das irgendwie per Funk mal mitteilen. Das wäre nämlich auch der Punkt 2, teilt es mit. So, ne? Nicht selten rückt man ja mit anderen Feuerwehren zusammen aus und der, vielleicht haben die irgendwie zwei GruppenführerInnen oder so oder sind nur relativ leicht besetzt ausgerückt und dann füllt man halt die Gruppe dort auf. Ja, also auch sowas ist ja kein Problem, man muss nur kommunizieren. Und da habe ich einfach auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, wenn Leute das erst nach dem Einsatz so, ja, ich konnte es ja nicht wissen, weil ich bin kein Gruppenführer. So, Alter, sag das einfach am Anfang, dann können wir damit gut arbeiten, als wenn dann irgendwelche Fehler oder irgendwelche Misseinschätzungen fehlen, weil alle denken, naja, der hat die und die Weste an, der wird das schon können.
Ja.
Das wäre halt fatal. Also ich hatte auch schon mal Situationen, wo ich irgendwie abbestellt wurde, als anrückende Führungskraft von jemandem, der keine Führungsausbildung hat. So, und das geht nicht.
Das,
so.
Genau,
das also so Sachen, das darf dann halt nicht passieren, darüber muss man halt vorher reden. Und das wäre nämlich mein dritter Appell, so redet vorher darüber. Also ich habe mich auch mal in der FF irgendwie in einer Situation gefühlt, wo ich noch keine Führungsausbildung hatte. Und dann wurde sich irgendwie so eine Fahrzeughalle angeguckt und dann du. Und dann steht man da plötzlich in so einer Drucksituation, so okay, ich muss das jetzt machen, sonst können wir da nicht ausrücken. Blabla. Also ne, die Option war gar nicht da, zu sagen, nee. Und trotzdem sollte man einfach vorher mal darüber reden, hey, wer traut sich das zu? Vielleicht hat man ja sowieso auch schon ein paar Kandidaten, wo man gesagt hat, hey, die werden bald auf den Gruppenführer in eine Ausbildung gehen. Und dann kann man sich ja mit denen auch schon mal irgendwie da zusammensetzen und darüber mal reden.
Genau, also die Kommunikation ist da eine ganz wichtige. Und bitte achtet darauf, wenn ihr das tut, dann hat das grundsätzlich auch Konsequenzen in der Verantwortung. Also bitte gebt die im Zweifel ab, indem ihr nicht abbestellt und das kommuniziert. Ist übrigens insgesamt, kleine Side Note, eine schöne Begründung, warum eine Qualifikationskennzeichnung am Helm Sinn ergibt. Na, komm an die Einsatzstelle, sehe, da ist jemand mit einer Qualifikation, der hat aber eine Weste an, die eine höhere Qualifikation voraussetzen würde, dann kriege ich das auch optisch, visuell mit, wenn derjenige es mir nicht sofort sagt. Sprecht drüber, signalisiert es und vielleicht so aus eigener Erfahrung, die Leute, die dann ihre Chance dort wittern und am begeistertsten sind, vielleicht auch ein bisschen mit Skepsis begegnen und vielleicht mal jemanden nehmen, der etwas Respekt davor hat, sich das aber zutraut, weil der wird es vielleicht etwas mehr mit Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein begegnen. Und als allerletztes, das gilt hier gerade, unsere Aussage gilt dafür nur für Führungskräfte. Wir haben gerade nicht dazu aufgerufen, irgendwelche Fahrzeuge ohne Maschinistenausbildung oder ohne Führerscheine zu bewegen. Explizit auch Sonderfahrzeuge. Also wenn jetzt hier irgendwer auf eine Drehleiter springt, ohne Drehleitermaschinist und vor der Einsatzstelle dann ein so wichtiges Fahrzeug nicht hinkriegt, dann stammt die Empfehlung dazu nicht aus dem Brandschutzmilieu. Ja?
Ich finde auch, also, ja, weil wie kann ich das jetzt gut einleiten? Ich finde die Schwelle, also deswegen hatte ich vor allen Dingen irgendwie auf dieser Rolle GruppenführerInnen irgendwie, drauf rumgehackt gerade, weil ich sage so, das ist irgendwie findet ja die Ausbildung bis dahin auf Kreisebene statt.
Ja, ne? Genau.
Also wo man dann irgendwie dann mit TruppführerInnen und man muss auch sagen, meistens keine taktische Ausbildung. Und dann ist der Step hin zur ersten Führungsqualifikation, wirklichen Führungsqualifikation, taktischen Führungsqualifikation, GruppenführerInnen oder StaffelführerInnen, ist dann in der Regel, können in die FEDV2 reingucken, ist auch vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber in der Regel sind es irgendwie 2 Wochen an der Landesfeuerwehrschule. Ja. Und das ist einfach krass, wenn man das bisher vorher auf Kreisebene irgendwie immer am Wochenende so ungefähr und dann plötzlich 2 Wochen, das ist einfach der Step vom TruppführerInnen zu GruppenführerInnen, ist einfach riesig. Und das ist vielleicht auch gleichzeitig, vielleicht auch eine ein bisschen strukturelle Kritik zu sagen, hey, könnten wir nicht ein bisschen mehr taktische Ausbildung auch schon früher machen? So, ne? Oder könnten wir das vielleicht auch so ein bisschen mehr in TruppführerInnen schon mit reinzunehmen? Was ist, wenn ich kommissarisch was anderen machen muss? Also was sind die Grenzen vielleicht auch, dass man das einfach so ein bisschen, also das in vielen Feuerwehren, das ist ja schon auch so ein bisschen Hoheitswissen, ne? Dieses, der war an der Feuerwehrschule und die anderen nicht.
Also wir sind gerade richtig eingetaucht in so ein richtig schönes Feuerwehrthema. Der ein oder die andere wird wahrscheinlich schon die Augen rollen. Allerdings, mein Gott, ist ja unser Podcast. Ich will es auch nicht weiter aufmachen. Letzteres würde ich jetzt auch nicht diskutieren wollen. Ist aber eine schöne Diskussion, die wir später verlagern können. Ich würde es mit einer anderen These noch mit reingeben und euch zum Überlegen mitgeben. Ich finde, dass GruppenführerInnen-Lehrgänge sind wichtig. Man sollte die Leute auch bewusst dafür auswählen. Also jemand sollte ein Verantwortungsbewusstsein, eine gewisse Erfahrung und ein gewisses Verständnis mitbringen. Ja, aber das ist nicht die heilige Kuh. Und ich habe das immer so wahrgenommen, dass es so ist. Also ich konnte in 3 freiwilligen Feuerwehren, in denen ich war, bis ich dann da bin, wo ich heute bin, keine Gruppenführerqualifikation erlangen, weil man gesagt hat, ja nee, du bist ja nur kurz hier, du bist ja Studierender, du bist doch noch lang genug hier, wir kennen dich nicht und bla. Kann man alles diskutieren, will ich jetzt auch alles nicht in Abrede schalten. Aber es ist jetzt nicht meines Erachtens die große heilige Kuh. Ja, wir haben genug Gruppenführer, du bist am nächsten, am dransten sein gibt es hier nicht, sollte es nicht geben. Wenn ihr junge Leute, wenn ihr gute Leute oder auch alte Leute, ganz egal, wen auch immer, wenn ihr Leute habt, die ihr da seht, wo ihr wisst, ich traue dem das zu, der hat ein Verantwortungsbewusstsein, der hat eine gewisse Erfahrung, all die Sachen, die ihr für notwendig erachtet, und jetzt nicht nur ich, dann bildet die aus, dann meldet die an, dann gebt die da rein, weil ihr könnt davon nur profitieren. An der Einsatzstelle pro Fahrzeug gibt es nur einen Fahrzeugführer, Fahrzeugführerin, alles gut, aber bitte gebt die Leute da raus. wenn ich wieder Leute treffe, die, ja, ich darf ja nicht zum Gruppenführer, weil ich bin erst in 10. Reihenfolge, ey, gar nicht.
Und das also wir wollten das nicht diskutieren, es geht ja auch darum, wie viele Plätze eine Feuerwehr hat, ne? Also und dann kann ich das auch schon verstehen, dass sie dann sagen so, Alter, Diggi, ich schicke jetzt keinen 2 Wochen weg, ich habe die nächsten 2 Jahre keinen Lehrgang mehr, der in 2 Jahren weg ist. Lass uns da aber...
Also genau, zum Abschluss, das Problem sollte gar nicht erst auftreten.
Ja, voll. Ja, im besten Fall. Okay.
Jetzt steigen wir in die Fehlerkultur so richtig ein.
So, steigen wir in die Führungskräfte bei der FFW. Nee, kommen wir zu einer anderen Folge. Und zwar eine Folge, die da hieß Zweiter Rettungsweg vom 12.05.2023. Da hat uns Wiebke eine Rückmeldung gegeben, dass wir uns in Minute 19 etwas verheddert hätten. Und ja, das möchten wir gerne an dieser Stelle richtigstellen. Die Gebäudeklasse 1 bis 3, die enden nach MBO, also der Musterbauordnung, bei einer Höhe von 7 Meter. Oberkante Fertigfußboden, ja, also vom obersten Aufenthaltsraum, das sollte man dazu, deswegen wird da mal hingeschrieben, 7 Meter OKF, ja, Oberkante Fertigfußboden vom obersten FF sogar, ja, danke Sven, sehr richtig, des obersten Aufenthaltsraums. Und wenn wir da jetzt noch eine in der Regel 1,20 Meter Brüstungshöhe draufrechnen, dann kommen wir auf 8,20 Meter. Wenn wir uns die Steckleiter ansetzen und kommen wir, je nachdem, wie wir den Winkel aufstellen, kommen wir bei 65 bis 75 Grad, irgendwas zwischen 7,60 Meter und 8,10 Meter Rettungshöhe raus. Also beides liegt da drunter. Wie kann das also sein? Und das kommt daher, dass es früher mal eine zweiteilige Schiebleiter gab, die war etwas länger. Aber wie lösen wir das Ganze jetzt auf? Und ehrlich gesagt, wir lösen es überhaupt nicht auf. Sie ist halt etwas kürzer, aber das ist halt auch kein Problem. Wenn man aus einem Fenster steigt, reicht auch eine etwas kürzere Leiter. Und ganz abgesehen davon schreibt die MBO, also die Musterbauordnung, die in der Regel dann in die Landesbauordnung irgendwie übernommen werden, so oder ähnlich. Und auch die meisten Merkblätter von Feuerwehren und Brandschutzdienststellen, dass das anleiterbare Fenster auf maximal 8 Meter anleiterbar sein soll. Und damit passt es dann auch schon wieder. Ja, also danke an Wiebke für die Konkretisierung. Und sorry, dass wir das an dieser Stelle nicht komplett auflösen können, weil es ist halt auch einfach ein bisschen unterschiedlich. Aber es war, glaube ich, nochmal wichtig, wenn wir schon so in die Zahlen reingehen und so konkret werden, dass wir es dann auch richtig machen. Von ja, daher,
richtig, alles also, safe. Genau, und also erstmal komplett richtig. Wir stoßen hier, also hier reiben sich Normen der Steckleiter oder tragbare Leitern für die Feuerwehr und Gesetzgebung aneinander. Und auf der einen Seite stehen die Rettungshöhen, auf der anderen Seite steht die Bauordnung. Vielleicht ganz konkret als Beispiel: In der Bauordnung des Landes NRW steht in § 33, der da heißt Erster und zweiter Rettungsweg, drin, ich zitiere, Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmter Fenster oder Stelle mehr als 8 Meter über der Geländeoberfläche liegt, dürfen nur erreicht werden, wenn die Feuerwehr über erforderliche Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt. Daher stammen beispielsweise in NRW die 8 Meter. Sie stammen nämlich nicht ursprünglich, also nicht 1:1 von einer DIN. Und das ist dieser Mist. Also die Leute gucken auf die DIN der vierteiligen Steckleiter und nicht auf die Bauordnung. Das heißt, ich muss 8 Meter nach Bauordnung mehr oder weniger erreichen. Und dann kommt auch diese ganze Diskussion FWDV-10 vor der Novellierung mit Sprossenüberstand und all so einem Gedöns drauf. Und da sind wir dann in diesem Diskrepanzfeld, in dem wir uns schlichtweg geirrt haben, beziehungsweise nicht eindeutig ausformuliert haben. Wie war das schöne Zitat? Wenn der Gesetzgeber sich die Mühe gemacht hat, Zahlen zu nennen, dann sollte es nicht die Aufgabe der Exekutive sein, diese zu ignorieren. Finde ich aber einen schönen Punkt und vielen Dank, dass so genau aufgepasst wurde.
Voll. Nee, sehr cool. Kommen wir zu einer anderen Folge, die recht junge Folge noch. Und da hat uns, also Notfallrettung aus dem Januar und Februar von diesem Jahr, und da hat uns Julius geschrieben. Und willst du dazu was sagen, Sven? Nö, schüttel mit dem Kopf. Julius hat uns geschrieben, ganz lange Mail, vielen Dank dafür, mega gut. Und hat einfach, also das ist jetzt keine Richtigstellung oder so, sondern einfach eine Ergänzung zu uns, dass er die SWR-Doku, die wir da viel zitiert haben oder wo wir irgendwie, auf die wir viel verwiesen haben, dass er die sehr gut findet, aber auch durchaus einige Kritikpunkte hat. Ein sehr gutes, vielleicht falsch. Er findet die gut, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was er geschrieben hat. Aber genau, er hat aber durchaus ein paar Kritikpunkte und kann sich deswegen diesem Hype auch nicht so richtig anschließen. Und das eine, dass er die Unterscheidung zwischen Reanimationsregister ja, nein und strukturierte bzw. standardisierte Notrufabfrage ja, nein, dass daraus jetzt irgendwie gezogen wird, ob man irgendwie ein gutes QM hat, ja oder nein, dass das irgendwie ein bisschen zu kurz kommt. Und das kann ich gut nachvollziehen. Die Komplexität ist ein bisschen größer, wenn es um QM geht. Und das entscheidet sich nicht, ob man am Reanimationsregister teilnimmt oder ob man eine standardisierte oder strukturierte Notrufabfrage hat, sondern das ist sehr viel größer. Ne? Da kommt noch hinzu, wie sind die Ersthelferanweisungen? Welche Ersthelferanweisungen hat man sie überhaupt? Hat man Ersthelfer-App? Und. Hat man strukturiertes Feedback? Gibt man Feedback? Beispielsweise ein Heilkunde-Feedback oder, wie sind die gesetzlichen Grundlagen? Er fand das da ein bisschen unterkomplex und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Das zweite, der zweite Kritikpunkt, die er hatte, wie geht es um First-Responder-Einheiten? Ne? Da geht es ums therapiefreie Intervall. Also wie lange braucht es, bis wirklich jemand bei einer Reanimation beispielsweise auf einer Person rumdrückt, also reanimiert und bei irgendwie ein Basic Life Support an den Start bekommt. Und dann ist natürlich die Frage, hey, haben wir Ersthelfer-Apps? Welche First-Responder-Einheiten kommen da? Wie kommen die? Sind die strukturiert angebunden? Wie strukturiert sind die angebunden? Werden die, also da ist es auch ein bisschen mehr als, es gibt First-Responder-Einheiten. Ja, nein. Also seine Hauptkritik ist, hier wird es manchmal der Komplexität nicht so richtig gerecht. Und das ist auch der Grund, warum er den Hype um die Doku nicht so versteht. Und das kann ich auch nachvollziehen. Nichtsdestotrotz aus meiner Perspektive, hat man da irgendwie das für einen journalistischen öffentlichen Sender, der hat sehr erstaunlich tief eingedrungen, aber da kann man natürlich aus einer fachlichen Perspektive auch mal sagen, ja, nicht tief genug, vielleicht auch, um so allgemeine Aussagen zu machen. Und das ist auch okay.
Ja, denke ich auch. Ich habe gerade drüber nachgedacht, auf welcher Ebene ich das so sehe. Also natürlich, dieser journalistische Beitrag ist für Menschen, die das nicht kennen, das Thema, die es nicht täglich bearbeiten und die auch vielleicht nicht in der Tiefe für die Lösung und die Entwicklung verantwortlich sind. Die interessieren sich am Ende dafür. Und aus meiner persönlichen, also ich kann die Meinung komplett verstehen, meine Meinung war, dass der Beitrag eigentlich schon für diese Zielgruppe sehr gut gelungen ist. Und ich werde auch von vielen Beiträgen oft enttäuscht, muss mich aber dann fragen, was war denn eigentlich die Zielgruppe und der Auftrag dieser Doku oder dieses Beitrages? Am meisten beginnt
das in Fachzeitschriften. Wenn man da als Kreis ist und kriegt dann plötzlich zu hören, ja, das und das ist schlecht, weil anhand von zwei Faktoren irgendwie, dass man sich dann irgendwie denkt, so ja, danke, das ist irgendwie
richtig.
So, das verstehe ich auch.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also alles gut. Gerade wenn da politische Anfragen draus entstehen, ist das ein bisschen schade meistens. Finde ich auch doof. Ja, kann ich nachvollziehen.
Wir haben noch so ein paar allgemeine Feedbacks, die sich gar nicht so explizit auf eine Folge beziehen, aber die wir trotzdem sehr gerne mit euch teilen würden. Und da ist zum Beispiel eine Nachricht, die mich mal erreicht hat, ist, ihr beiden erinnert mich so krass an einen meiner Kollegen, wenn wir miteinander diskutieren und er immer noch etwas mehr sagen möchte, noch etwas dazu sagen möchte, um das letzte Wort zu haben.
Ja. Ist auch eine Eigenschaft,
die ganz ich, gut. Ja. Sven, willst du dazu noch was sagen?
Ganz selbstreflektiert muss ich mir diesen Vorwurf auf jeden Fall ankreiden. Das das ist eine Grundsatzkritik an meiner Art und meiner Person, das passiert. Und ich verstehe das und ich verstehe auch, wie es wirkt. Und es hat aber nicht die Intuition oder nicht den Sinn, wenn ich das zum Beispiel für mich selbst jetzt tue oder wenn wir das tun, das letzte Wort zu haben, um nochmal einen draufzulegen, sondern weil man oft in einer Freude und einer aber dass man Freude an der Diskussion hat, dass man dabei ist und das Thema einen begeistert. Es kommt halt oft anders rüber und das muss man natürlich als Sender auch immer betrachten, aber es hat nicht eigentlich diesen Anschein, also es soll nicht diesen Anschein machen, den es hat. Also das letzte Wort haben ist ja negativ gewertet.
Das ging an uns beide.
Ja, aber ich will auch diesen Vorwurf dir nicht machen. Du sollst doch jetzt auch Chance zur Selbstreflexion haben.
Also da waren mehrere Lachsmilies in der Nachricht. Ich glaube, es ist eher was Schönes, dass wir eine schöne Diskussionskultur haben. Jedenfalls habe ich das so aufgenommen.
Ich habe es so aufgenommen, dass ich den schönen Teil beitrage und du eher der kritischen Teil hast.
So nämlich.
Ja, vollkommen okay. Also es ist ja auch schön. Ja, steht hier auch so. So will ich es aufnehmen. Was allerdings anders gemeint war, das habe ich, aber das ist auch richtig gut, dieses Feedback zu bekommen. Es gab ein Feedback, dass manchmal das so wirkt, dass wir auf Zwang versuchen, witzig zu sein. Also eine gewisse Gelassenheit am Anfang der Folgen zu bringen. Also gerade am Anfang war das, wo wir so einen Einstieg machen, ist heute, glaube ich, auch wieder passiert, dass man den nicht zu sehr aufbläht und auf Zwang versucht, hier eine witzige Geschichte zu erzählen. Ich kenne das und den Vergleich habe ich auch verstanden aus mehreren anderen Podcasts, wo so eine vermeintliche Gelassenheit und vermeintliches lässiges Auftreten produziert wird, was aber gar nicht so ist und vielleicht auch in diesen Kontext hier nicht reingehört, weil wir versuchen ja schon, ein sehr fundierter und redaktionell gut aufgearbeiteter, aber kein journalistischer Podcast zu sein, der sich zum Ziel gemacht hat, hier wirklich Fakten rüberzubringen. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt und erstmal versucht, witzig zu sein, dann passt das oft nicht zusammen. Ich verstehe das sehr gut. Ich habe mir das auch nochmal angehört und das kann ich nachvollziehen. Und das werden wir auch ein bisschen berücksichtigen. Andersrum, es ist nicht immer alles auf Pump so gemacht. Also wir versuchen nicht unbedingt immer witzig zu sein. Klar versuchen wir am Anfang so ein bisschen reinzukommen und uns einzugrooven. Das brauchen auch wir. Es ist aber nicht auf Zwang, jetzt hier witzig zu sein. Habe ich so zumindest den Anspruch.
Ja. Wie siehst du das? Ich meine, wir haben auf anderer Ebene, also von anderen Rückmeldungen ja auch immer, hey, dass ihr trotzdem das mal irgendwie locker, immer mal locker macht und vielleicht auch manchmal euch nicht so ernst nimmt. Das macht es irgendwie auch aus. Aber genau das ist halt das Spannende, da so einen Zwischenweg zu finden. So wie wir seit Anfang des Podcasts mit euch darüber diskutieren, wie lang er zu sein hat. Wir werden niemals zu einem Ergebnis kommen. Nee. So wird es vielleicht auch da sein. Aber trotzdem nehmen wir das irgendwie gerne auf. Und es wäre, gerade wenn es so einzelne, ne? Ich glaube, in dem Fall war es ja ein ganz spezieller Einstieg, wo wir sagen, so, okay, das würden wir vielleicht dann auch jetzt anders machen.
Ich will dazu sagen, ich war lange kein Podcast-Hörer, muss ich mal hier eben outen. Obwohl wir einen machen, jetzt mittlerweile auch schon seit 6 Jahren, war ich lange kein Podcast-Hörer. Mal situativ, wenn ich lange Autofahrten hatte. Mittlerweile höre ich 2 Podcasts sehr regelmäßig und mir fallen zeitgleich andere Dinge auf die wir hier sehr achten. Zum Beispiel ineinander und zwischeneinander reden. Das versuchen wir wirklich, also machen wir ab und zu, ja, aber und uns gegenseitig zu unterbrechen ist etwas, was wir so gut wie gar nicht machen. Und das stört mich bei anderen Podcasts sehr stark. Und da denkt man sich so, die machen das auch, glaube ich, nicht absichtlich und nicht, weil sie es nicht können, sondern weil das einfach deren Art ist. Und das ist diese Art, wie man das irgendwie finden muss. Was ist denn jetzt unsere echte Art und was versuchen wir nur zu produzieren? Andersrum, wenn man denen sagen würde, hört auf, euch zu unterbrechen, würde ein Podcast entstehen, der total unnatürlich ist, den ich gar nicht mehr hören wollen würde, weil es dazugehört, weil es intuitiv ist.
Das muss man so ein bisschen abwägen. Und trotzdem kann man doch daran arbeiten, ne? Also wenn jetzt irgendwie öfter mal auffällt, ey, da ihr unterbrecht euch ganz oft. Ich meine, wir haben mal zum Beispiel Transparenzoffensive. Wir haben mal irgendwann eingeführt, dass wir uns so verschiedene, sehen uns immer per Webcam und manchmal haben wir so Sachen, dazu will ich noch was sagen oder gib mir mal irgendwann eine Chance, da einzuhaken und weiterzumachen oder ich will genau zu dem Punkt, den du gerade machst, noch was sagen. Haben wir uns so 2 unterschiedliche Symbole gemacht, die wir irgendwie in die Webcam halten und dann ist es, also dann kann man dann halt zu einem Punkt kommen, ohne dass sich der andere irgendwie so dazwischen schummeln muss. So, ne? Als Tipp für andere Podcasts kann ich empfehlen.
Ja, vielleicht müsstest du mir nochmal das 2. Symbol erzählen. Ich dachte, wir haben nur 1.
Ah, sehr gut. Gut, aber es scheint ja trotzdem zu funktionieren, wie ihr hört.
Oh, scheiße.
Komm. Na, sehr gut. Das erklärt, warum ich immer so schnell zum Ende komme, weil er immer das Symbol macht. Ich will genau dazu. Da muss ich jetzt was sagen. Alles. Uns hat eine. Das fand ich auch ein richtig cooles Feedback. Das hat mich sehr gefreut. Eine Stadträtin, die uns hört, hat uns geschrieben und schreibt, sie hört uns, um besser bei den ganzen Männern, die meinen, alles zu wissen, mitreden zu können. Mit Fachvokabular, Abkürzungen und Zusammenhänge und Brandschutzbedarfsplanung. Und das freut uns natürlich riesig. Zitat, schreibt sie, die Männer staunen jedes Mal Bauklötze, wenn ich dann gezielt Begrifflichkeiten und Abkürzungen fallen lassen kann. Und das ist natürlich super. Als ich das gelesen habe, habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil wenn wir da auch noch Leute erreichen, die nicht erstmal nicht aus dem Blaulichtsegment irgendwie kommen, aber sich irgendwie, und das habe ich jetzt schon öfter, irgendwie gerade in der Politik, wo man sich, gerade in der Kommunalpolitik, wo das einfach ein Riesenbatzen Geld ist, was die Feuerwehr irgendwie auch einnimmt und einfach auch krasse Wählerstimmen sind, da sich Leute irgendwie reinfuchsen müssen und das über uns tun, Alter, also da habe ich das. Hat uns schon sehr geadelt. Vielen Dank.
Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen, welche Chance eines Einflusses man auf einmal hat. Wir haben uns auch schon ein paar Mal darüber unterhalten, was unser Einfluss ist und ob wir vielleicht manchmal auch einen falschen Einfluss haben in eine Richtung. Allerdings würde ich schon sehr klar sagen, und es ist ein bisschen her, dass wir darüber geredet haben, aber das war schon unsere Ansicht. Wenn wir die Chance zu einem Einfluss haben, dann nutzen wir den so, wie wir das hier halt machen. Also es ist ja ein passiver Einfluss, den wir da haben. Und dazu stehen wir am Ende. Wir sagen hier am Ende ja nichts, was wir sagen müssen oder zu dem wir nicht stehen. Und das, wenn das diese Reichweite hat, also ich meine, das ist ein politisches Gremium, in dem plötzlich ein kleiner Einfluss da war, dann ist es etwas, worauf wir stolz sein können. Und dann müssen wir uns nicht dreimal überlegen, was wir hier sagen, sondern ich denke, dass jeder die Chance hat, in einer Art und Weise sich zu äußern. Und das darf jeder herzlich tun. Und das ist unsere Variante hier.
Voll. Und bleibt da bitte gerne dran, uns dann es auch zu sagen, weil auch das wollen wir sehr gerne, das, was ihr uns gebt, mit zu thematisieren und in die Community zu bringen. Da wird auch ein neues, wenn wir uns in nächster Zeit auch mit ein paar anderen Formaten noch irgendwie ausprobieren, wo wir versuchen, irgendwie das, was von euch kommt, halt auch irgendwie auch mit reinzunehmen und auf unterschiedlicher Weise. Also da sind wir offen. Sven?
Das war jetzt das Signal für sofort unterbrechen. Okay, gut. Ich wollte den nächsten Punkt einleiten.
Ach so. Ich habe überlegt, ob wir den... Ja, nee, mach mal.
Apropos Einfluss. Muss ich ein bisschen ausholen. Ich hatte lange in meinem Studium das Laster, dass ich mich auf Social Media über Dinge geärgert habe, die ich da gesehen habe. Und ich habe es mir trotzdem immer wieder angeguckt. Ich habe letztens gelernt, das heißt, hat mittlerweile einen Fachbegriff, das nennt sich Hate-Watching. Ist jetzt ein bisschen sehr krass formuliert, allerdings war das oder bedeutet Hate-Watching so viel wie, man guckt sich gezielt Content an, der einen nervt und konfrontiert sich selber quasi immer wieder mit, obwohl man es eigentlich lassen könnte. Hate-Watching bezieht sich im ursprünglichen Sinne eigentlich darauf, dass man Serien oder Filme guckt, die man nicht mag. Das Laster hatte ich ein bisschen abgelegt, indem ich beispielsweise Instagram und Facebook auf meinem privaten Handy gänzlich geblockt habe. Mich zieht es ab und zu immer wieder noch auf so Seiten, wo ich mir echt denke, das muss echt nicht sein. Feuerwehrhintergrund. Aber jetzt hat es dich so ein bisschen erwischt, Carsten. Das war meine Einleitung.
Ich habe witzigerweise schon gerade neulich wieder die Diskussion darüber gehabt, warum ich denn so ein nerviger Typ bin, der überall noch kommentiert oder Leuten schreibt, wenn ich was schlimm finde. So, aber also genau, ich habe gerade in letzter Zeit einfach sehr viel gerade auf Instagram aus der Feuerwehr-Community von meistens kleineren FF-Freiwilligen Feuerwehren, die zu irgendwelchen Feuerwehrfesten einladen, so einen sehr unangenehmen Mix und Muster gesehen von was irgendwo zwischen Bierverherrlichung in Uniform und Sexismus. Mal mehr in die eine, mehr in die andere Richtung, mal ein bisschen expliziter, mal ein bisschen weniger. Und es ist ultra anstrengend, weil ich habe von mehreren Leuten das auch zugeschickt bekommen, so, Alter, was ist denn das da? Wir arbeiten, und da gibt es einfach unterschiedliche Rückmeldungen zu, ne? Dass Leute mir schreiben, Alter, wir probieren seit Jahren dieses ultra nervige Bild von der saufenden Freiwilligen Feuerwehr endlich zu begraben und dagegen vorzugehen und professionelle Freiwillige Feuerwehr uns darzustellen und auch divers und irgendwie die Frauenquote hochzubekommen. Und dann kommt irgendwie eine Freiwillige Feuerwehr, die irgendwie mit einem sexistischen Reel um die Ecke kommt, um auf ihr Fest einzuladen und damit einfach unglaubliche Reichweite bekommt, weil das sehr viele Leute einfach witzig finden und damit aber viel Arbeit meines Erachtens von anderen halt auch kaputt macht. Und das Schreiben, und ich habe aber trotzdem auch gute Erfahrungen damit gemacht, den einfach zu schreiben. Also in der Regel schreibe ich diesen Feuerwehren und sage so, hey, das ist nicht cool aus den und den Gründen, überlegt euch das mal. Das ist das eine. Wir haben auch andere schon geschrieben, dass sie es weiter eskaliert haben. Und ich habe das auch schon zweimal gemacht, dass ich dann dem Bürgermeister oder Bürgermeisterin geschrieben habe, weil ich finde, es gibt einfach einen Unterschied zwischen dem, wie sich eine Feuerwehr als Institution und Organisation darstellt, also in Uniform, im Einsatzfall, im Einsatzfahrzeug, was durch die öffentliche Hand irgendwie finanziert wurde. Und das andere ist diese Vereinsarbeit. Und ich dachte, ich lese euch vielleicht einfach mal vor, was ich so einem Bürgermeister geschrieben habe. Also, mir schreiben gerade einige Feuerwehrangehörige aus ganz Deutschland von kleineren und größeren Feuerwehren, FF wie BF, die sich alle über euren Account, vor allem dieses Video, beschweren. Einer schreibt mir, wir mühen uns seit Jahren ab, die Freiwillige Feuerwehr als das darzustellen, was sie ist. Eine offene, bunte und professionelle Einrichtung. Und dann kommt da irgendwo eine Milchkanne um die Ecke und macht das alles kaputt. Was denken die sich? Wir sind keine Schützen- oder Kerbevereine. Unsere Kundschaft sucht sich uns nicht aus. Das sind jetzt nicht meine Worte, sondern das, was mir zugeschickt wurde. Eine Feuerwehrfrau schreibt, abgesehen davon, dass es mich als Frau abschreckt, mich in einem solchen Umfeld zu engagieren, was glauben diese Feuerwehrleute, was sich Patientinnen und Patienten fühlen, wie sich Patientinnen und Patienten fühlen, wenn solche Sexisten zu einem Einsatz zu ihnen nach Hause kommen. Nun kann ich mir die Reaktion gut vorstellen, es wird verharmlost und auf Humorlosigkeit verwiesen, darum geht es aber gar nicht. Es geht auch nicht darum, wie andere Feuerwehrleute das vielleicht feiern. Es geht um das öffentliche Bild der Feuerwehr. Niemand möchte Feiern verbieten. Wichtig ist erstens, die Feuerwehr ist eine öffentliche Einrichtung, die dem Bürgermeister bzw. der Bürgermeisterin unterstellt ist. Was die dazugehörigen Vereine machen, ist davon losgelöst. Insofern klare Kante, kein Bier in Uniform. Zweitens, die Feuerwehr hat deutschlandweit ein Problem mit Sexismus und toxischer Männlichkeit. Dies zu bekämpfen, ist nicht nur ein Ding des Anstands. Wir versuchen seit vielen Jahren, mehr Frauen für unsere Arbeit zu begeistern. Außerdem sind 50% unserer Patientinnen weiblich. Sie fühlen sich wohl, wenn sie am Abend vorher noch dieses Video gesehen haben? Fragezeichen. Überlegt und diskutiert das gerne. Da das Thema mir wichtig ist, engagiere ich mich dazu. Es ist auch politischer, als man es vielleicht im ersten Moment vermutet. Das war das, was ich einem Bürgermeister geschrieben habe, zwei Bürgermeistern geschrieben habe. Und tatsächlich gab es darauf auch eine Antwort. Und das funktioniert. Insofern kein Meckertoben. Und ich bin in einer Feuerwehr groß geworden, die das sehr, sehr klar getrennt hat. Die gesagt haben, das ist Einsatzabteilung, das ist unser Einsatzbusiness, da haben wir seriös irgendwie zu sein. Da gibt es, also Bier in Uniform war immer kein Thema. So. Und das war ich, so bin ich groß geworden und ich merke einfach gerade, dass da irgendwie gerade auf Instagram gerade viel rumgeht. Ja. Und ich wollte irgendwie einfach dieses, hey, vielleicht dazu aufrufen zu sagen, hey, lasst das doch vielleicht anders machen oder schreibt denen oder regt euch nicht drüber auf, sondern führt euch dazu. Vielleicht will ich auch einfach nur sagen, hey, wir sind da nicht, ihr seid da nicht alleine. Es gibt viele auch im Feuerwehrbereich, die das auch stört.
Ja, ich möchte das einmal ein bisschen aufbereiten und zwar würde ich mich als jemanden bezeichnen, der viel in dem Phänomen Internet, Memes, Hypes und so weiter unterwegs sind. Also sehr, sehr schön. Ich habe aufgehört mit Social Media, habe Facebook gelöscht, Instagram gelöscht. Ich bin jetzt nur noch bei Reddit. Ist ein Witz an sich, weil Reddit ist genauso Social Media, ist ja klar. Diesen Hype, der dort aufgeploppt ist, den fand ich anfangs auch sehr witzig. Es gibt auch sehr gute Videos, die bestehen immer daraus, dass meistens ein Content Creator genommen wird, aus dem Kontext komplett raus, keine Ahnung, ich gehe heute mit euch einkaufen, das Reel wird eingeblendet und dann gibt es einen harten Schnitt und dann kommt jemand mit dem Eingangsstatement, mir doch egal, aber ich zeige euch jetzt, wie man eine Ampel bei Python programmiert. Das hat einen sehr witzigen Faktor und in der Regel, wenn es nicht gegen diesen ersten Influencer geht, kann man das grundsätzlich machen. Es ist ähnlich wie bei Reactions oder ähnliches. Das wird natürlich dann in verschiedenster Art und Weise gemacht. So, und jetzt kommt der Punkt. Ich empfehle ganz klar und ich würde jeder Feuerwehr wirklich nahelegen, mal zu überdenken, ob man diesen Hype mitmachen muss. Ja, man kann auf der Hypewelle mitschwimmen und viel Reichweite kreieren, aber zeitgleich ist das nicht sonderlich seriös. Und genau das, was Carsten beschreibt, stört mich tatsächlich genauso. Es gibt auch manchmal so unterbewusste Dinge. Da hatte ich mal ein Video gesehen von einer Hilfsorganisation, einer anerkannten Hilfsorganisation irgendwo in Deutschland. Die haben zu einem bestimmten Video getanzt. Das war grundsätzlich okay. Also ich denke, man kann auch in einer Art und Weise auch locker und lässig wirken. Man sollte dann aber vielleicht ein bisschen darauf achten, woher denn diese bestimmten Tanzbewegungen, die dort gemacht worden sind, die ich jetzt nicht weiter beschreiben werde, herkam und hat dann irgendwie diesen sexistischen Hintergrund komplett ausgeblendet. Vielleicht auch nicht verstanden. Und darauf wurde natürlich nicht reagiert, als ich das damals kommentiert habe. Aber passt einfach auf, was ihr da tut und wenn ihr in Uniform unterwegs seid, wenn ihr Blaulichtfahrzeuge, all diese Fahrzeuge und all diese Sachen macht, dann seid ihr halt nicht als Privatperson unterwegs. Ihr seid in einem Dienstverhältnis, ihr seid in einem ehrenamtlichen Verhältnis und dort könnt ihr nicht gleich wirken, wie ihr wollt. Es gibt eine Art und Weise, damit umzugehen, gerade was Social Media angeht. Da braucht keiner ankommen mit Meinungsfreiheit und ich darf hier machen, was ich will und bla. Will ich auch gar nicht drauf einwirken, das ist gar nicht der Punkt. Es geht mir auch hier wieder um Verantwortung und die muss man tragen und die trägt man auch, indem man ein Bild nach außen projiziert und das heißt halt nicht nur, nicht mit dem Bier vorm Gerätehaus sitzen, das heißt auch bei Social Media vielleicht kein Bild mit Bier und Uniform posten und das ist schon eine Erwartungshaltung, die ich an alle Menschen habe, weil ihr seid dort nicht mehr als Einzel- und Privatperson unterwegs.
Das ist genau der Punkt, dieses, dass du nicht, also Man kann natürlich sagen, hey Carsten, du bist halt übelst spaßbefreit oder nimmst das halt alles irgendwie sehr ernst. So. Und es gibt aber, und selbst wenn wir eine Minderheit sind von Leuten, die das halt nicht lustig finden, sind das aber trotzdem unsere potenziellen Kunden, ja, PatientInnen. So. Und Das ist der Unterschied. Wenn ich den einem Verein auf Social Media irgendwie nicht gut finde oder deren oder die irgendwas machen, dann kann ich mich immer dazu entscheiden, ja, da mache ich halt nicht mit. Finde ich cool, finde ich lustig, mache ich mit oder mache ich nicht mit. Das ist bei Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz nicht der Fall. Die Leute, und wenn dann irgendjemand, ne, sich irgendwie dadurch vielleicht ein bisschen angegriffen bis diskriminiert fühlt, nicht nur unwohl, sondern diskriminiert fühlt oder aber auch nur unwohl und die Vorstellung, hey, und das sind die Leute, die mich im Zweifel retten sollen, die in Form bei häuslicher Gewalt dann zu mir nach Hause kommen, mir helfen sollen, ich kann deren Willen, mir zu helfen, dann nicht ernst nehmen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, selbst wenn man das selber nicht teilt, wäre es trotzdem gut, das im Hinterkopf zu haben und zu denken, ja, und deswegen lasse ich das, weil ich will mir diese Leute, das sind auch meine potenziellen PatientInnen und die will ich genauso, die sollen bitte auch das Gefühl haben, dass ich genauso professionell und gut mit denen umgehe.
Ja, safe. Und zwei Punkte dazu noch. Erstens, das heißt natürlich nicht dieses Spaßbefreite. Also natürlich kann man lustigen Content machen. Also wir erinnern uns vielleicht, mittlerweile wahrscheinlich über 10 Jahre her, diese Cold Water Challenge und so, fand ich teilweise auch ein bisschen drüber. Kann man gut machen. Meine These ist allerdings, gute PR, gutes Auftreten, was auch ein bisschen sich lustig sein kann oder auch eine Lockerheit rüberbringt, entsteht meistens nicht auf einem Handy spontan nach 3 Bier bei einem Übungsdienst. Oh, lass mal morgen folgendes Ding aufnehmen, finde ich ja total witzig. Sondern da gehört schon ein bisschen mehr dazu und diese Zeit sollte man sich nehmen. Und zweitens, jetzt kann man natürlich sagen, ey, Carsten, Sven, das ist ja alles schön und gut, bin ich auf der Seite, aber meine Wehrführung möchte, dass ich zum Feuerwehrfest in Uniform gehe und dann trinken wir da Bier. Ja, ich weiß, wir wissen das. Das ist in meiner Heimat auch noch so. Nur weil wir das hier sagen, heißt es nicht, dass da noch Entwicklungspotenzial ist. Also, dass das jetzt schon alles so sein müsste. Es gibt Feuerwehren, die müssen ganz klar meines Erachtens noch dazulernen und sich mitentwickeln. Und das ist auch okay. Und da wird noch ein bisschen Zeit reingehen. Meine Meinung und Carstens Meinung habt ihr gehört. Die Richtung muss aber hier ganz klar sein. Und da ist teilweise noch etwas da, was aus der Zeit gefallen ist. Safe.
Das ist übrigens ein Feedback, was wir sehr oft bekommen. Und deswegen sind wir da vielleicht auch so. Nee. Nicht deswegen, ist schon auch unsere Überzeugung, aber wir kriegen da.
Oh, die Überzeugung hatte ich schon, bevor ich die kannte, Carsten.
Nee, aber wir kriegen einfach doch viele Rückmeldungen dazu und Dank und Bestärkung da drin, dass wir bitte genauso klar in dieser Linie sein sollen, wie wir sind. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein großer Dank von verschiedenen Leuten, dass wir immer wieder gendern in diesem Podcast. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute das auch nervt an unserem Podcast. Und deswegen, aber einfach nur, um das an der Stelle vielleicht auch nochmal transparent zu machen, wir kriegen da sehr viel Zuspruch, auch das so zu tun. Und deswegen machen wir das auch weiter. Wir haben noch eine, um jetzt von dem Thema vielleicht wieder wegzukommen, haben noch eine recht allgemeine Anfrage bekommen, nicht zu einer speziellen Folge, sondern ganz allgemein, fragt Johann, warum bei der Rettung von Tieren, warum überhaupt Tiere höher priorisiert werden als Sachwerte, also auf welcher Grundlage war die Frage. Und dazu wollen wir auch gerne antworten, dazu will Sven sehr gerne antworten.
Echt? Das finde ich aber jetzt, ja, möchte ich. Und weil ich das so sehr möchte, wurde mir eigentlich gesagt, dass du das machst.
Scheiße.
Also da werde ich drauf antworten, hieß es. Lieber. Nein. Lieber Johann, vielen Dank für die Frage und auch die mutige Frage. Wir konnten nicht zu 100% nachvollziehen, in welchem Kontext die jetzt stand. Allerdings kann ich einen Kontext von mir selber nachvollziehen, weil die Diskussion gibt es öfter. Das bezog sich darauf, dass also dieser Kontext, den ich kenne, bezieht sich darauf, dass in Deutschland es immer noch ein Mythos ist, glaube ich, dass wenn man ein Tier in irgendeiner Weise wehtut, wie auch immer, also einen Schaden zufügt, dass man dann nur der Sachbeschädigung angeklagt wird. Also erstmal, das ist nur Sachbeschädigung, ich will jetzt hier keine Wertung reinbringen oder sowas. Und daher zieht sich das, Tiere sind eh nur Sachen. Und das ist ein Mythos, der zieht sich, glaube ich, durch. Und der ist nicht richtig. Um das erstmal ganz vorweg zu sagen, Tiere sind nicht einfach nur Gegenstände. Jetzt wird mir öfter nachgesagt, sehr tierlieb zu sein und vor allen Dingen ein Katzenfreund zu sein. Darum entschuldigt meine persönliche Note. Um die aber auszublenden, gucken wir mal ganz kurz ins bürgerliche Gesetzbuch, dem BGB. Dort steht nämlich unter Paragraph 90a, ist festgelegt im gleichen ersten Satz, Tiere sind keine Sachen.
Fertig.
Danach kann man noch ein bisschen weiterlesen, dann steht da sowas wie, sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Aha, also es geht also nicht nur um Sachwertschutz und man kann also nicht nur der Sachbeschädigung verurteilt oder angeklagt werden, sondern kommt noch mehr. Und auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Das heißt, diese Übertragung, dieser Entstehung dieses Mythos ist nachvollziehbar, wenn man sich einfach nicht ausreichend damit beschäftigt. Am Ende ist klar, dass Tiere ein besonders schützenswertes Leben sind, so wie jedes Leben, und dass sie nicht mit Sachgütern gleichgestellt sind, sondern höherwertig sind. Und da könnten wir jetzt ganz tief einsteigen. Es gibt noch das Tierschutzgesetz, in dem beispielsweise drinsteht, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuführen. Wir könnten jetzt sofort einsteigen, was ist denn überhaupt ein vernünftiger Grund hier? Da hätte ich jetzt auch ein großes Fragezeichen. Da bräuchten wir vielleicht doch einen anderen Podcast für Carsten. Und zusammengefasst ganz klar sagen, Tiere sind rechtlich keine Dinge, keine Sachen und werden durch besondere Gesetze geschützt. Zivilrechtliche Angelegenheiten werden jedoch am Ende die Vorschriften für die Sachen entsprechend auf Tiere angewendet, sofern es keine speziellen Regelungen dafür gibt.
Und das Tierschutzgesetz ist eine spezielle Regelung und das folgerichtig werden auch in der Feuerwehr grundsätzlich wird da unterschieden. Ja, und wir haben das Tierschutzgesetz, wir haben das BGB mit den sehr klaren Aussagen und folgerichtig orientiert sich die Feuerwehr daran. Und deswegen haben wir in der Gefahrenabwägung, die wir irgendwie so tun, wenn wir vorhin über Führungsausbildung geredet haben, dann fangen wir an mit Menschenleben, dann mit Tieren und zu guter Letzt mit Sachwerten. Und genau in der Priorität behandeln wir das im Katastrophenschutz, in der Feuerwehr, überall.
Genau, es gibt, glaube ich, oft auch, habe ich auch schon mal miterlebt, so Diskussionen an der Einsatzstelle, ob jetzt dieses Leben noch schützenswert ist, was auch immer. Ne? Gerade wenn man zur Tierrettung rausfährt oder irgendetwas, da geht es ja ganz oft leider um schwer verletzte Tiere, wo man irgendwie diesen Einsatz in Frage stellt. Und ganz im Ernst kann ich euch nur ermutigen, sich ganz klar entgegenzustellen, es ist nicht an uns, über dieses Leben zu entscheiden oder irgendetwas zu tun. Wir leisten maximale Hilfe im Sinne der Verhältnismäßigkeit und der erste Feuerwehrangehörige, der mir beim Weg gelaufen kommt und mir erzählt, dass hier irgendwie der Aufwand nicht gerechtfertigt ist, der kann sich ganz gerne mal mit mir darüber unterhalten. Da wäre ich dann ein bisschen fuchsig, um ehrlich zu sein. Um das Ganze aber abzurunden, ich gebe euch noch ein Zitat mit, was ich sehr, sehr, sehr gern mag. Vielleicht ist es auch drüber, Carsten, das kannst du danach bewerten und ihr auch. Ich mag das Zitat aber wirklich gerne und es hat mir schon oft eine gute Antwort gespart. Und zwar heißt das Zitat, viele, die leben, verdienen den Tod und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben, dann sei auch nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Das Ganze stammt von Gandalf dem Grauen. Ich finde es irgendwie schön. Aus Johann, Herr der ich finde es. Ja, gut, ey, das stellt sich jetzt voraus. Genau, aus Herr der Ringe. Die Gefährten, da geht es darum, ob Gollum nicht hätte vorher getötet werden sollen, weil er ja mittlerweile da halt eher ein bisschen anders unterwegs war. Finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort. Also Obacht, das ist ein Leben und jedes Leben ist schützenswert. Johann, ich finde das total mutig von dir, diese wirklich auch provokante Frage zu stellen. Bitte fühl dich nicht abgewiegelt von uns oder Ähnlichem. Diese letzten 5-6 Minuten, die sind so auf jeden Fall gut investiert. Also absolut cool. Danke für deine Zuschrift.
Check. Zu guter Letzt noch eine Nachfrage von David zu unserer Folge Brandschutzbedarfsplanung, Minute 23.
Und zwar wurde da nochmal darauf hingewiesen oder die Nachfrage gestellt. Ja, wie soll man sagen? Also wir hatten so ein bisschen über das Phänomen gesprochen, dass eine Kommune, eine Feuerwehr quasi ein explizites Ergebnis der Bedarfsplanung haben möchte. Zum Beispiel, ja, wir hätten ganz gerne folgendes Fahrzeug. Das haben wir da, glaube ich, mit dem GWL 2, also im GW Logistik 2, beispielhaft gemacht. Das heißt, der Anspruch an die Bedarfsplanung wäre, bitte schreibt das mal so, dass dieses Fahrzeug dabei rauskommt. Und dann ging es auch um emotionale Bedürfnisse, sind wir gerade dann im Ehrenamt oder auch im Hauptamt, gar keine Frage, unterwegs. Ja, das wolltest du nochmal aufgearbeitet haben und die Frage gestellt haben, funktioniert das so? Nein, so funktioniert es eigentlich nicht. Wir haben Schutzziele, wir bauen Szenarien für diese Schutzziele und dann bewerten wir, was wir daran brauchen und dann geht das in den Bedarf über. Natürlich ist es etwas, was mal auftritt, dass jemand sagt, ja, wir haben schon folgendes Fahrzeug, das muss in der Begründung jetzt auch berücksichtigt werden, oder wir wollen folgendes Fahrzeug aus dem Grund. Und natürlich können solche Überlegungen in die Bedarfsplanung einfließen, die werden dann nüchtern bewertet und dann kommt da ein Ergebnis bei raus. Ich will jetzt auch gar nicht abstreiten, dass da, je nachdem wie die Bedarfsplanung entsteht, am runden Tisch ein bisschen gekungelt wird. Allerdings ist Bedarfsplanung hier nicht ein Bazar, auf dem wir jetzt immer sagen, komm, ich kriege das Fahrzeug, dafür machen wir das noch. So funktioniert es nicht. Wichtigster Leitspruch, den man sich merken muss, Technik folgt der Taktik und nicht umgekehrt.
Und das ist ja eigentlich gerade das Ziel der Brandschutzbedarfsplanung, erst die Bedarfe zu erörtern und dann zu gucken, was man dafür braucht. Aber ich meine, wir alle kennen irgendwie, dass Politik auch manchmal anders funktioniert und da ganz unterschiedliche Interessen sind und wer ist auch Auftraggeber. So, ne, das ist, also auch da kann es irgendwie mal anders passieren, aber die Idee oder das Konzept ist eigentlich anders.
Ja, das ist dann Teil der politischen Debatte. Also die Frage kann ja genauso gut anders lauten. Warum kriegt diese Stadt jetzt XY als Fahrzeug oder warum bauen wir eine neue Wache? Darauf sollte die Bedarfsplanung eine fundierte Antwort haben. Und die politische Debatte funktioniert nun mal so, dass man Fragen stellt und eine Begründung haben muss für das Handeln der Verwaltung. Und ich kann nur ermutigen, an der Debatte teilzunehmen. Was nicht funktioniert, ist, sich am Ende darüber zu beschweren, wie der Zustand ist, wenn man doch die Gelegenheit verpasst hat, sich zu beteiligen.
Absolut. Der Großteil eurer Meldungen, Nachrichten, E-Mails sind gar nicht sowas, was wir jetzt die letzte Stunde gemacht haben. Explizite Verbesserungen, Ergänzungen, Fragen, sondern eher Folgenwünsche. Und über die freuen wir uns auch immer. Und von daher spart damit bitte weiterhin nicht. Wir müssen immer so ein bisschen gucken, wie passt uns das in den Kram, worauf haben wir auch Lust, ganz ehrlich. Das ist ja, am Ende macht uns das halt auch einfach Bock. Und dann gucken wir, was könnten wir, wo hatten wir mal Bock, wo finden wir auch die Infos her. Also ne, wir haben bei manchen Themen müssen wir uns mehr reinfuchsen, bei anderen nicht. Aber genau, ich mach mal ein paar Beispiele. Ich merke schon, Sven kommt eher, fängt von oben an, dann fange ich eher von unten an. Weil mache ich hier gibt es zum Beispiel, Frank hat sich PSNV, PSNVE gewünscht, ne? Also psychosoziale Notfallversorgung. Super spannendes Thema. Sehr gerne. Nachteile, negative Aspekte der Feuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr. Also was brauchen wir? Und das System Freiwillige Feuerwehr, Vor- und Nachteile, wie vielleicht auch ein Blick ins Ausland, kommt von Stefan auch sehr gerne.
Es gibt auch viele kleine Themen, ne? Also bis hin zu, wer macht denn eigentlich den Fensterimpuls? Das sind schöne Gedanken, alles, die werden wir in Folgen irgendwo einbauen. Vielleicht erkennt ihr sie nicht wieder als Folgen, aber da sind wir drauf zurückgekommen. Schönes Beispiel, warum Rettungsdienst bei der Feuerwehr, Vor- und Nachteile, wird in einer der zukünftigen Folgen aller Wahrscheinlichkeit noch dieses Jahr betrachtet. Natürlich keine einzelne Folge, aber das ist es. Wir haben tolle Themen noch dabei, die man auch einfach mal betrachten muss. Wie Beispiel, ja, wo die haben wir hier oben schon gemacht. Was wollte ich gerade sagen? Ich bin abgerutscht. Feuerwehrgeschichte. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Ich habe letztens einen tollen Vortrag zur Feuerwehrgeschichte gehört. Und einfach auch mal die Zusammenhänge zu sehen, wo das eigentlich alles herkommt, ist etwas, was man sich durchaus mal betrachten muss. Bis hin zu Behördenstrukturen. Also, dass man das mal verstanden hat, hat ein bisschen gedauert, könnten wir euch auch mal was zu sagen.
Manchmal sind auch sehr kleine Themen, aber die man bestimmt auch mal zusammenfassen kann. Aber auch manche, wo ich denke, ah, mega spannend. Also Data Gender Gap in der Gefahrenabwehr. Also wäre auch die Frage, ist es schon weit genug erforscht, aber voll gutes und wichtiges Thema. Überhaupt kennzahlenbasierten Kram in der Feuerwehr wäre auch, finde ich, auch mal mega spannend. Feuerwehr und Energiewende, Waldbrand, Flugdienst, also Löschroboter, wobei dazu haben wir auch schon mal was erzählt, aber genau.
Ja. Bin ich auch der falsche Zwieger, glaube ich. Ich habe da eine ziemliche Meinung sogar, glaube ich.
Hochwasserschutz?
Naja, ja. Katastrophenschutz im Allgemeinen, Zivilschutz, zivil-militärische Zusammenarbeit. Das wäre mal etwas, was jetzt tatsächlich auch sehr in der Zeit ist. Vielleicht machen wir das mal als nächstes. Das ist ja immer interessant.
Manche Sachen gehen auch sehr ins Detail. Zum Beispiel hat jemand mal so, hey, was ist denn hier mit Brandmeldeanlagen und Löschanlagen in sensiblen Bereichen wie Banken und Justizvollzugsanstalten? Ist sehr, sehr, also sehr spezifisch, aber könnte man vielleicht auch irgendwo einbauen. Was wir aber immer machen, ist in der Regel schon mal euch irgendwie eine Antwort, also zum Themenvorschlag schreiben wir, jo, danke, nehmen wir auf unsere Liste und dann gucken wir da irgendwie rüber, wenn wir eine neue Folge planen. Aber wenn ihr spezielle Fragen habt, beantworten wir die in der Regel auch in der, Also ihr braucht keine Angst haben, dass ihr irgendwie in 2 Jahre jetzt auf die Feedback-Folge warten müsst, um eine Antwort auf eure Frage zu bekommen. Die beantworten wir in der Regel sofort. Ja. Oder binnen von Wochen, würde ich mal sagen. Aber wenn es irgendwie ein spannendes ist, wo wir denken, das wollen wir irgendwie transparent machen oder das wollen wir, die Frage wollen wir halt auch an die ganze Community geben, dann packen wir die halt in so eine Feedback-Folge.
Schön sind dann auch immer Themenvorschläge, du hattest es gerade bei Brandmelder nochmal genannt, wo noch eine Frage hintersteckt. Ordnet doch mal Fehlalarme oder vermeintliche Fehlalarme von Brandmeldeanlagen ein? Also das typische Feuerwehrthema, was so alt ist wie Brandmeldeanlagen selbst, darüber mal zu sprechen, ist ein cooles Thema, denn viele unserer Folgen haben ja nicht nur diesen grundsätzlichen Charakter, sondern wollen ja direkt in eine Richtung hinsichtlich einer Diskussion.
Voll. Und manche haben auch einfach Lust, noch viel weiter einzutauchen, als wir das schon tun, weil manche würden sagen, wir tauchen schon ganz schön tief ein, andere würden sagen, es geht denen nicht weit genug. Jonas hat uns mal geschrieben, könnt ihr mal bei Atemgifte ganz ins Detail mit mehreren A's gehen, könnten wir machen.
Ja, wir haben noch viele Interviewvorschläge.
Stimmt.
Ja. Und dabei sind alle die, die gesagt haben, ich komme mal vorbei, nicht in Begriff.
Ja, das gibt es tatsächlich auch manchmal, dass Leute so ein bisschen sich selber einladen, was auch, also sich vorstellen.
Vollkommen okay ist, aber bitte nicht böse sein, wenn ihr das ablehnen, denn in der Regel suchen wir halt gezielt Menschen, mit denen wir jetzt sprechen wollen und sind jetzt nicht unbedingt 1:1 Plattformen für meine Meinungsäußerung. Aber ja, das.
Wobei das auch geht, also vielleicht nicht als Interview, aber wenn ihr uns was schickt, das könnt ihr sehr gerne, einen Kommentar von euch, irgendeinen Hinweis, irgendwas, schickt uns das per Sprachnachricht, sagt uns explizit, dass wir das aufnehmen dürfen und dann bauen wir das sehr gerne ein.
Nur stimmt, genau.
Versprechen können wir es halt nicht. Aber
bei Instagram kann man da immer noch hier Sprachnachrichten machen?
Ja,
sehr gut.
Schickt uns einfach Sprachnachrichten. Oder einfach, also geht auch per MP3, per Mail oder whatever. Ja. Also. Sehr gerne.
Ja, apropos schicken, um das abzurunden, würde ich nochmal ganz klar appellieren, bitte schickt uns euer Feedback, eure Fragestellungen, eure Interessen, eure Sprachnachrichten und eure Einschätzung von dem, was wir hier tun. Wir sind sehr, sehr gespannt drauf und es wird auf jeden Fall einen Einfluss auf unseren Podcast haben. Und das Ganze könnt ihr sehr, sehr gerne jederzeit tun an imbrandschutzmilieu@gmail.com. Bei Facebook könnt ihr uns auch grundsätzlich schreiben oder Carsten bei Instagram, bei Facebook unter imbrandschutzmilieu.com und dann den Link zu Carstens Instagram findet ihr in den Shownotes und in der Beschreibung. Ansonsten findet ihr alles auch nochmal auf www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Da findet ihr auch unsere Fehlerkultur noch einmal. Die werden wir allerdings nochmal extra verlinken hier. Und ansonsten, ja, war's das. Ist eine Stunde. Gar nicht so schlecht für
eine Feedback. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so lange darüber quatschen. Das waren die Führungskräfte, glaube ich.
Auch. Ja, aber jede Minute war es wert, Carsten. Mit dir vor allem.
Ich wünsche euch was.
Passt auf euch und andere auf.
Ich habe schon fast gedacht, du vergisst den Satz.
Nein, das tue ich nicht.
Ein Glück.
Das ist ein Signature-Move.
Ja, ich habe deswegen. Das wäre nicht abgeschlossen gewesen ohne.
Mach's gut. Ciao.